Liebe Freunde, vor 170 Jahren machte ein Buch und ein Name Furore. Name war vorher gar nicht bekannt. Martin Boos, wer ist das? Das ist ein katholischer Priester aus dem schwäbischen Bayern. Es wird gesagt, er sei im Priestergefängnis. Die katholische Kirche verfolgt ihn. Wenn man mehr nachgefragt hat, hat man festgestellt, da hat es eine geistliche Erweckung in Schwaben gegeben unter dem theologischen Lehrer Seiler. Er wurde später Weihbischof in Regensburg. Ein großer Kreis katholischer Priester, Blindel, Gostner, sind hineingezogen worden in diesen Kreis. Die haben zuerst begriffen, ach, es macht doch nicht all das, was die katholische Kirche hat mit Beichte und mit Weihwasser und so. Christus ist für uns nicht das Messopfer am Sonntagmorgen auf dem Altar, sondern Jesus ist für uns gestorben, der Sohn Gottes. Und durch diese evangelische, reformatorische Botschaft, das war der einzige Grund, ist der Martin Boos ins Priestergefängnis geworfen worden. Es gab es damals noch, dass katholische Priester dann gebessert werden, war ein Erziehungslager, Reedukation. Da ist dem Boos aufgegangen, Christus für uns, aber ich habe doch einen Hass auf diese, meine katholische Kirche, die so mit mir umgeht. Ich sage doch nichts anderes, als was in der Bibel drin steht. Soll mir zuerst nachweisen, dass das nicht stimmt, dass Christus für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist, für uns der Heiland ist. Und plötzlich ist ihm unter der Seelsorge des lebendigen Jesus klar geworden, du, ich habe doch mal gesagt, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bist du überhaupt in Verbindung mit mir? Wenn du so einen unbändigen Hass hast auf deine Oberen in der Kirche. Und da hat er im Priestergefängnis dies Buch geschrieben, Christus für uns, / Christus in uns. Wir waren vor ein paar Wochen im Schwarzmeergebiet mit einer Gruppe von Licht im Osten und sind auf Spuren dieser deutschen Kolonistendörfer gestoßen, die unglaublich viel ausgestrahlt haben, bis heute zu den Evangeliumschristen Baptisten. Das entscheidende Buch dort war Martin Boos, Christus für uns, Christus in uns. Und der Pfarrer Gostner und der Pfarrer Lindl, was haben die in dem ganzen Schwarzmeerbereich geprägt? Und unser schwäbischer Erweckungsprediger Ludwig Hofacker hat an der Wende seines Lebens, als Gott sein Leben herumgedreht hat, dieses Buch benutzt, sodass er später all seinen Freunden schrieb, ihr müsst Martin Boos lesen. Christus in uns. Kann man sagen, ist das nicht eine Anmaßung? Davon haben manche Philosophen geschrieben, das Göttliche in uns. Wollen wir Jesus Christus in uns einziehen? Nicht vermessen? Ist das nicht Mystik, so haben es manche gesagt, wenn Gerhard Terstegen gedichtet hat, in dem schönen Abendlied, Hirte deiner Schafe, ich in dir und du in mir, also sind wir ungeschieden. Ist das ein Fantasieprodukt? Nein, das ist das, was Jesus wollte. Jetzt habe ich gesagt, Sie sollen Bibel mitbringen, wollen wir sehen, ob sie überhaupt einen Wert gehabt hat. Ich gucke nicht so arg zu Ihnen hinunter, aber bringen Sie ruhig Bibel mit, sonst können wir bei Ihrer Bibelwoche nicht schaffen. Johannes 14. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Dann Johannes 14, Vers 23. Jesus sprach zu ihm, und zwar zum Judas Ischariot, seinem Jünger, wer mich liebt, wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung in ihm nehmen. Das ist die Absicht Jesu. Das ewige Gott und Jesus in uns wirken. Nicht bloß eine Stippvisite, sondern bei uns wohnen. Es gibt Besuche, die bei uns wohnen, die den Frieden stören. Es gibt die alten Witze von die Schwiegermutter, da und da ist. Da geht's nicht gut. Mensch soll Vater und Mutter verlassen, damit's eben geht. Es gibt aber auch Besuche, die sind sehr heilsam. Meine Mutter hat oft gesagt, sorge dafür, dass immer ein Besuch im Haus ist. Da gibt's einen geregelten Tageslauf. Da steht er nicht an einem Tag um 9:30 auf und am anderen um 7 ist. Und die sagen, wann ist Frühstück? 7:30 Uhr. Gut, dann müsst ihr aber aufstehen. Sorge dafür, dass ein rechter Besuch da ist. Gell? Sagt der Jesus, ich will eigentlich bei euch Besuch machen. Das ist doch kein schlechter Besuch. Wenn ich bei euch Wohnung nehme, ist der Wunsch Jesu, ich möchte bei euch sein, in euch wirken. Jetzt, wie steht's damit bei uns? Das war unsere Frage gestern und wir haben es aufgenommen von dem Apostel Paulus. Steht über unsere Woche das Wort aus 2. Korinther 15, Schluss des Korintherbriefs, Vers 5. Erforscht euch, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Ihr dürft selbst prüfen. Sitzt euch keiner im Genick. Ihr müsst keine Checkliste abhaken, aber prüft euch doch mal selber. Ob ihr im Glauben steht und nicht bloß so ein bisschen glauben, dass Gott gibt oder sowas, ob Jesus Christus wirklich in euch ist. Ich habe gestern schon angedeutet, dass ich mich manchmal in den letzten Wochen gefragt habe, warum bin ich überhaupt auf so ein Thema gegangen? Denn der Herr Jesus hat mit seiner stillen, zarten Seelsorge zuerst an mir herumgebohrt. Lebt Jesus in mir? Wie steht's denn bei dir mit der Liebe? Ich bin auf dieses Thema als zweites Thema gekommen, welches für uns der Liebe wert, wer ist wirklich liebenswürdig, weil das ja ein Grundthema der Gemeinde Jesu ist. Wird zwar immer wieder behauptet, ist so ein Kalendergeschichtchen, das immer wieder auftaucht. Die erste Christenheit sei überzeugend gewesen, sie hätte nicht viel gepredigt, aber sei gesagt worden, wie haben sie einander so lieb? Wird mit Tränen im Knopfloch immer wieder weitergegeben. Ich bin fest überzeugt, dass das ein Märchen ist. Ich bin noch nie auf diese Geschichte gestoßen, irgendwo in den Urkunden. So, ich bin bloß auf die Briefe des Neuen Testaments gestoßen, wo es Rechthaberei gab und Streit. Und der Paulus sagt, ich ermahne euch, dass ihr euch nicht übereinander erhebt und nicht richtet. Das war der Alltag. So wie bei uns auch, außer in meinem Sein. Darum lacht sie. Hier ist doch Friede, gell? Sie haben einander so lieb, gell? Na, der Apostel Paulus sagte mal, seid untereinander demütig und ertragt einander. Nicht Liebe. Schon viel, wenn wir einander ertragen. Der eine singt gern laut, wie ich, und gerade dieser Tag habe ich einen Brief bekommen, da hat einer protestiert nach 20 Jahren. Ich weiß noch, wie sie in Ulm so laut gesungen haben, ich reg mich heute noch auf. Da regt er sich 20 Jahre lang auf, da ich so laut gesungen habe. Und der eine, der schwört auf Allopathie, der andere auf Homöopathie, der eine geht gern zum Heilpraktiker, der andere geht gern zum richtigen Arzt, der eine wählt gern CDU, der andere SPD. Wir sind so verschieden, dass wir einander verrückt werden könnten. Im Schachverein spielen sie alle gern miteinander Schach und im Kegelclub spielen sie alle gern Kegel. Was ist denn das Gemeinsame bei uns in der Gemeinde Jesu? Bloß Jesus Christus. In allem anderen sind wir normalerweise verschieden. Der eine zieht sich gern gut an, der andere weniger und denkt, ich wäre ein eingebildeter Fatzke. Jedem sind wir so verschieden. Und deshalb ist die Frage der Liebe, ob wir einander in Liebe ertragen, eine Grundfrage. Nun habe ich gesagt, der Geist Gottes hat an mir gebohrt, wie steht's denn bei dir, Rolf Schäffbuch, mit dem ja Jesus Christus in dir wirkt, in Sachen Liebe. Denn bei Jesus war es eindeutig. Noch seine Feinde, die ihn an den Galgen gebracht haben, ans Kreuz, die haben ihm unterm Kreuz bescheinigen müssen, er hat den anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Das war die Quintessenz seines Lebens. Da war keiner, der gesagt hat, oh, mich hat er mal stehen lassen, für mich hat er keine Zeit gehabt und der war eingebildet, überheblich, nichts, nein, anderen hat er geholfen. Rolf Schäffbuch, spürst du das auch, dass Jesus in dir wirkt, der bloß den anderen hilft? Na, jetzt habe ich keine Zeit. Doch vor einer Stunde, als ich im Aufbrechen war, hierher nach Malmsheim, hat jemand angerufen, der mir immer auf die Nerven geht. Ich hätte wohl nur 5 Minuten Zeit gehabt, gell? Das hat meiner Frau gesagt, lassen, er soll mal übermorgen wieder anrufen, gell? Vielleicht war der in Not. War ich darauf gerichtet? War Jesus da in mir, zu helfen? Andern hat er geholfen. Der Jesus, der sich um Einzelne gekümmert hat. Das ganze Evangelium ist voll von Berichten. Gut, ab und zu kommt auch, dass Jesus vor Tausenden gesprochen hat und Speisung der 5000. Dass eine große Menge mehr war, zu denen er gesprochen hat. Aber im Normalfall wird erzählt, dass Jesus und die blutflüssige Frau, Jesus und der Bettler am Stadttor von Jericho, Jesus und der Hauptmann von Kapernaum, Jesus und Zachäus, Jesus und die große Sünderin. Immer Einzelbegegnungen. Und mir gäbe die Jungschar auf, wenn bloß nur 5 kommen. Das heißt, lohnt sich nicht mehr. In der Kinderkirche kommen bloß nur 8. Jesus war jeder einzelne Mensch wichtig. Hast du so viel Liebe für Menschen, dass dir einzelne Menschen wichtig sind? Ah ja, Jesus, ich muss einfach schildern, wie es bei mir gelaufen ist, da etwa vor 14 Tagen. Gespräch zwischen Jesus und mir in meinem Gewissen, ganz nah. Herr Jesus, wenn ich in der Gemeinde war, als junger Pfarrer in Ulm, nachher wieder 14 Jahre in Schorndorf, ich habe doch mit Freude und gerne Hausbesuche gemacht, bei Alten und Jungen, bei Konfirmandeneltern. Mir war es wichtig, dass ich im Monat 70 Besuche mache. Ich habe das immer abgehakt, dass ich auch... Und da war die Rückfrage Jesu, wie ich sie noch nie hörte, da vor 14 Tagen. Waren dir die Menschen wichtig oder war dir, dass du auf deine Zahl mit 70 kommst? Dass die Leute sagen, der Schäffbuch ist ein guter Pfarrer, der macht einen Hausbesuch. Die stille Seelsorge Jesu deckt manches auf. Was ist der eigentliche Grund? Ist wirklich Liebe? Jetzt darf ich Sie bitten, wenn Sie Bibeln da haben, Johannes aufzuschlagen, Johannes 13. Vorher waren wir bei Johannes 14, jetzt schlagen wir Johannes 13 auf. Der Bericht, wie Jesus in sein Leiden hineingeht, Johannes 13. Bericht von der Fußwaschung. Aber ich bitte Sie herzlich, bringen Sie die Bibel mit, damit es sich auch einprägt bei uns. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war. Große Film, wem die Stunde schlägt, nimmt ja das überhaupt auf. Unsere ganze Sprache ist biblischer, als wir meinen. Wem immer sagt, hat mit der Bibel kannst du nicht mehr kommen, gell? Als die Stunde Jesu kam, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Da vorne hat es auch noch im Sperrsitz, wunderbar, kommen Sie. Er liebte sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, könnte er weitermachen, als Jesus wusste, Simon, du wirst mich verleugnen in ein paar Stunden. Ich doch nicht, doch. Aber wenn du dich einmal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Jesus hat gesagt, so hören wir es nachher in Johannes 14, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet mich alle verlassen. Aber Jesus bestimmt nicht, doch. Als Jesus alles wusste, dass der Judas ihn ans Messer liefern wird, der Petrus verleugnen, alle anderen stiften gehen werden, ihn verlassen werden. Da hieß nicht, da sagte er, Leute, jetzt wollen wir einen reinen Tisch machen. Ich weiß, wie die Lage steht. Ihr seid alle noch nicht richtig im Glauben. Eure Liebe zu mir ist fadenscheinig. Nein, wie er hatte geliebt, die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Und nachdem Jesus auferweckt war, 3 Tage später, war der erste Weg zu seinen Jüngern, der Thomas, der gesagt hat, das ist ja technisch unmöglich, dass er auferstanden ist, zu Petrus, der ihn verleugnet hatte. O lieb ohne alle Maßen, so heißt es in einem Passionslied. Unvorstellbare Liebe. Ich wünschte, ich hätte sie manchmal für meine Kinder gehabt, in meiner Ehe gehabt, diese unerschütterliche Liebe in meinen Gemeinden. Herr Jesus hat mit mir geredet, wie ist denn mit diesem unerschütterlichen Lieben? Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich war beinahe 30 Jahre in der Synode, auch der EKD, da gab es manchen harten Kampf mit Leuten, die nicht an die Auferstehung glaubten und die Kirche verbessern wollen. Da war sicher manchmal Stahl in der Stimme. Und plötzlich hat mich der Herr Jesus erinnert an die Schwester Dora Betz, die nach 6 Jahren Synode gesagt hat, sie sind der Einzige in der Synode, der mir 6 Jahre lang nicht die Hand gegeben hat. Alles aufgewacht. Verstehen Sie, so kann die Seelsorge Jesus sein. Na ja, aber der Paulus hat auch mal gesagt, Philipper 3, den der Bauch ihr Gott ist, das Ende ist Verderben, diese Hunde zerschneiden. Ja, ich habe nur mal nachgeschaut. Nun sage ich, sagt der Paulus, unter Weinen. Hat ihn selber geschmerzt, dass er das sagen musste. Hast du einmal um die geweint, die nach deiner Meinung das Evangelium verraten? Sie merken, in der Seelsorge Jesu, da wird nicht einfach bloß die Maske vom Gesicht gerissen, sondern wird gefragt, du, habe ich denn wirklich Raum in dir? Darf ich in dir schaffen oder machst du das bloß selber vor? Ich lasse mich geschwind, auch für die, die Bibel nachhaben, zur Belohnung, sage, schlagen wir auf Johannes 4. Wenn Sie es nicht da haben, lesen Sie es zu Hause nochmal nach. Diese Geschichte, Jesus ist vertrieben aus Judäa, beinahe auf der Flucht nach Galiläa und geht durch Samarien, durch das Gebiet, in dem eigentlich Juden sich gar nicht aufhalten durften, wurden Steine nachgeschmissen. Es war eine religiöse Feindschaft zwischen Samaritern und Juden. Mittags, High Noon, 12 Uhr setzt sich Jesus am Brunnen nieder. Da kommt zu dieser ungewohnten Zeit, Wasser hat man geschöpft morgens oder abends, so macht man es heute noch im Orient. Eine Frau, die sich sonst wahrscheinlich unter den anderen Frauen hat nicht sehen lassen können, verachtete Frau mit ihrer Männergeschichte, die kommt heraus an den Brunnen. Und Jesus sprach zu ihr, könntet sie mir nicht was zum Trinken geben? Gib mir zu trinken. Liebe Brüder und Schwestern, so fängt Seelsorge an. Das müssen wir ganz neu lernen. Nicht, sie sollten zur Evangelisation kommen, sie könnten Jesus brauchen, sondern du könntest mir was helfen. Wir wollen sie doch nicht zum Objekt machen. Du brauchst etwas, was ich habe, und du könntest auch noch vertragen. Sondern ich bin in Not. Du könntest mal was machen. Die ersten zwei, die in Ulm im Jahr 93 zum Glauben kamen bei Pro Christ, waren die zwei Elektriker, nicht die Fromme, die hätten mit der Satellitenschüssel gar nicht nachgebracht. Dann haben wir schließlich verzweifelt nach einer guten Satellitenfirma gesucht und da sind zwei gekommen, die mit Glauben überhaupt nichts am Hut hatten. Und das waren die ersten, die nachher vorgegangen sind bei der Entscheidung. Aber wir haben gesagt, wir brauchen euch, in einer halben Stunde geht's los, wir müssen das Ding laufen kriegen. Die haben es hingekriegt. Wir müssen Menschen die Ehre geben, ich brauche dich. Ich brauche dich im Besuchsdienst. Ich kann keine Seelsorge, bin noch kein Christ, aber wir brauchen dich. Die wachsen hinein. Ich brauche dich. Es geht die Geschichte weiter. Die Frau sagt, und fängt gleich eine religiöse Debatte an. Wie kannst du mich bitten? Du bist doch ein Jude, ich bin eine samaritische Frau. Also ist doch ein Unterschied zwischen Muslimen und Christen. Was sind wir da draußen? Bitte, jawohl. Also, wir würden mit Begeisterung sagen, ja, der Unterschied zwischen Muslimen und Christen ist der, dass nämlich, würden gleich einen religiösen Vortrag halten. Und der Herr Jesus hat sich überhaupt nicht auf diese Thematik eingelassen, sondern hat was gesagt. Wenn du wüsstest, was ich dir geben kann, wirkliches Lebenswasser. Ja, die Frau hat gesagt, dann wäre es gut, dann musst du nicht jeden Tag Wasser holen. Wir würden sagen, Entschuldigung, Sie haben mich falsch verstanden. Ich redete vom ewigen Quellwasser der Ewigkeit. Nein, Jesus ist gar nicht drauf eingegangen. Keine religiöse Debatte, das ist oft ein Abweg. Hol doch mal deinen Mann. Als sie gesagt, ich habe gar keinen. Ja, hat Jesus gesagt, denn Jesus kennt die Menschen. Der kennt auch mich. Fünf hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und da hat die Frau nicht gesagt, das ist ja Unverschämtheit. Wer hat dir was über mich erzählt, sondern du bist der Prophet. Gott sei Dank sagt mir einer, was in meinem Leben los ist. Verstehen Sie, Sie müssen auf Stichwort warten bei der Seelsorge und sich nicht auf vordergründige Diskussionen einlassen, religiöse Diskussionen, da wo es zu Herzen geht, wo es um den Menschen geht. Und nicht überheblich dann, sondern dass Jesus einem Menschen aufdeckt, was wirklich los ist. So hat er es bei mir gemacht. Seelsorge, die zarte Seelsorge Jesu. Wie ist das mit der Liebe, die in der Gemeinde so wichtig ist? Wissen wir, was Liebe ist, was man da tun muss? Jesus hat gesagt, ihr wisst sehr gut, es gibt Mutterliebe. Sogar hat er mal gesagt, Matthäus 7, von den Vätern. Ihr, die ihr arg seid, ihr Väter, euren Kindern könnt ihr gute Gaben geben. Oh, was überlege mir schon für Weihnachten, für Kinder und Engel, gell? Also, und wenn das Engel kommt, mein Philipp, und sagt, Opa, kriege da was beim Alfrisch? Ha ja, natürlich, gell? Nicht zu viel, wegen den Zehen, aber natürlich kaufe ich Süßigkeit. Wenn ihr, die ihr arg seid und sonst zornig, ungeduldig, den Kindern und Engel könnt ihr gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel gute Gaben geben, denen, die ihn bitten? Also Jesus sagt nicht, ihr seid durch und durch falsch. Ihr wisst schon an mancher Stelle, was Liebe ist. Noch mehr darf sie bitten, aufsagen Matthäus 7. Also vielleicht habe ich deshalb keine Bibel mitgebracht, weil ich sie sich herumjage. Morgen wird sie noch mehr herumgejagt. Matthäus 7. Da steht Vers 11. Wenn nun ihr, Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben, denen bitten. Und jetzt kommt's. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Ihr wisst doch, was Liebe ist. Ha ja, das... Jemand mich mal ehrlich fragen würde, jetzt Rolf Schäffbuch, wie geht's Ihnen eigentlich? Mit aber, was treibt Sie um? Es täte mir elend gut, wenn einer sich wirklich für mich interessieren würde. Es würde mir elend gut tun, wenn ein paar Leute weniger hinten herum über mich schwätzen würden und auch meine Dummheiten verteidigen würden, sich für mich einsetzen würden. Wenn Sie sich überlegen würden, nicht bloß ein Geschenkle machen, sondern überlegen würden, was macht ihm wirklich Freude? Jesus sagt, ihr wisst doch sehr gut, was ihr wollt. Und jetzt macht es doch einfach, nehmt doch das, was ihr wollt, was euch gut tun würde. Dass jemand Zeit hat, dass euch jemand entschuldigt, dass jemand für euch eintritt und tut es anderen Leuten. Ihr wisst doch, was Liebe ist. Nehmt einfach das, was ihr aus Selbstliebe für euch gern hättet und dreht es rum und gebt es den anderen. Habt mal Zeit für andere Leute, verteidigt sie, tratscht weniger übers. Ja, wissen tun wir es, was Liebe ist. Aber können. Da ist doch irgendwo eine Hemmung drin, dass das, was wir wissen, so schlecht umzusetzen ist. Ich könnte Ihnen lange Bücher schreiben über Kindererziehung. Ich könnte Ihnen lange Bücher schreiben, Seminare halten über Liebe in der Ehe. Aber ich halte lieber den Mund. Wissen, wie es aussieht und können, ist eine andere Frage. Jetzt haben wir Matthäus 7 aufgeschlagen. Wie fängt denn der Abschnitt an? Vers 7 oben, in Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wir dürfen Jesus bitten, mach mich geschmeidig, mach mich doch fähig zur Liebe. Herr Jesus, heb doch die Hemmung auf, die bei mir drin ist, dass ich wohl weiß, was eigentlich Liebe wäre, aber ich sage, ich habe keine Zeit, ob die es wert sind. Wir haben alle möglichen Gründe. Wer ist denn wirklich mein Nächster? Und ich soll sie mal zu ihr selber anstrengen. Hilf doch, dass ich es fertig bringe. Bittet, so wird euch gegeben. Auch wieder vor 170 Jahren, in der ähnlichen Zeit, als dieser Martin Boos sein Buch geschrieben hat, lebte in Beugen bei Basel der große schwäbische Erzieher Christian Heinrich Zeller. Er war ein Schüler von Pestalozzi, dem großen Pädagogen, war Christ geworden und hat plötzlich gesehen, da in der nachnapoleonischen Zeit, da sind ganze Kinderbanden auf den Straßen, weißen Kindern, von niemand versorgt, keiner bürgerlichen Gemeinde. Ich muss Rettungshäuser aufbauen. Er hat zugleich erkannt, in vielen schwäbischen, elsässischen, schweizerischen Dörfern haben die Kommunen gar kein Geld, um den Schullehrer zu bezahlen, noch nicht mal das arme Dorfschulmeisterlein. Die Kinder leben ohne Schulerziehung, ohne die nicht mal lesen und schreiben. Und wenn wir schon Missionare in alle Welt schicken, nach Indien, nach Afrika, dann müssen wir da auch Lehrer ausbilden, die bereit sind, in ein armes schwäbisches oder elsässisches Dorf zu gehen und sich um die Kinder anzunehmen. Und er hat ein Rettungshaus aufgebaut für ein paar hundert Kinder und zugleich eine Armenschullehreranstalt. Der erste Zögling aus dieser Anstalt war der Andreas Banner, kam nach Korntal, hat dort, was wir heute das Hoffmannhaus haben, ein Rettungshaus aufgebaut für 120 Kinder. Innerhalb von 10 Jahren wurden 50 solche Rettungshäuser in Deutschland gebaut. Eine Idee, die eingeschlagen hat. Plus, gab keine staatliche Unterstützung, unterstützt vom Schärflein der armen Witwe. Christenmenschen haben zusammengetragen. Und der Christian Heinrich Zeller hat eine große Pädagogik geschrieben. Erziehen kann nur einer, nur der ist der rechte Lehrer, bei dem die Kinder spüren, dass er sich täglich selbst von Jesus erziehen lässt. Dass der auch nicht alle Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern erzogen wird. Große pädagogische Gedanken. Aber offenbar war es so, wenn er nach Hause kam zu seinen 4 Töchtern und zu seiner Frau, das war eine Schweizerin, dann war es mit der Geduld am Ende. So wie es bei uns oft ist, wenn wir aus dem Geschäft kommen, bei uns Männer. Sie müssten uns Männer, wenn wir von der Arbeit kommen, Frau ertraget viel mehr, aber wir sind wie rohe Eier. Die Galle ist gestaut bis oben hin und der kleinste Anlass, dass eine Rechnung da liegt, die nicht bezahlt ist oder zu der, explodieren wir, nicht? Und so war es auch beim Christian Heinrich Zeller, der hat große pädagogische Grundsätze über die Liebe gehabt. Aber wenn er seine kleine Wohnung da in Beuken gekommen ist, da ist er oft explodiert. Und dann hat Christian Heinrich Zeller dieses Lied gedichtet. Treuer Heiland, wir sind hier in der Andachtsstille. Zeige deines Wortes Kraft an mir, armem Wesen. Zeige, wie es mich umschafft, mich kranken macht, genesen. Von dir lernen wollen wir deiner Sanftmut milde, möchten ähnlich werden dir, deinem Demutsbild. Herr Jesus, darum bitte ich dich. Du hast gesagt, bittet, wer empfängt. Und später hat er noch mehr gesagt. Nicht bloß von dir lernen wollen wir, sondern Herr Jesus, komm du selbst zu uns. Das richtige Gebet ist, Herr Jesus, komm du in mich. Ich möchte nicht bloß von dir lernen, ich kann es doch gar nicht umsetzen, sondern werde du selbst die Kraft in mir. Bei Jesus ist Liebe Wirklichkeit geworden. Ich habe es gestern schon angedeutet, lasse mich es nochmal ausführen. Der Petrus, wir wissen es aus der Apostelgeschichte, war ein Analphabet, ungelehrter Mensch, Fischer vom See Genezareth. Und als Jesus zuerst am See Genezareth aufgetreten ist, eine große Volksmenge sich gesammelt hat, da hat der Petrus gesagt, aber was? Die Leute haben Zeit, diese Tagdiebe, ich muss meine Netze flicken, das ist auch wichtiger, dass ich heute Nacht wieder hinausfahren kann. Und da hat Jesus nicht gesagt, was er hätte sagen können. Wenn der keinen Wert auf mich legt, dann lege ich auch auf ihn keinen Wert. Er muss nicht. Aber Jesus ging hin und sagt, Petrus, ich habe eine Bitte an dich. Könntest du mich nicht ein wenig mit dem Kahn hinausfahren? Du, Petrus, und dann aufs Meer. Du wirst einen großen Fang tun. Ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Jesus hat in dem Petrus, der es eigentlich gar nicht wert war, etwas gesehen, was er aus ihm machen will. Das ist die Liebe Jesu. Als der Zachäus, dieser Oberste der Zöllner, ich habe gestern gesagt, wieso Dealer, Drogendealer, der verdient hat mit dem, dass er andere Leute ins Verderben gerissen hat. Als Jesus bei dem eingekehrt ist, hätte Jesus auch sagen können, also Herr Zachäus, Sie hätten aus Ihrem Leben auch was anders machen können. Nicht wahr? Es wäre berechtigt gewesen. Stattdessen hat Jesus zu den anderen gesagt, der ist auch Abrahams Sohn. Ich bin gekommen zu retten. Der war dieser Liebe nicht würdig. Aber Jesus hat gesagt, er ist dieser Liebe bedürftig. Und hat den Adel, dass er auch in Abraham erwählt ist. Die große Sünderin, die stadtbekannte Dirne, da hat der Simon gesagt, wenn Jesus ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine Frau ist. Das wusste Jesus. Und Jesus hätte ein Recht gehabt zu sagen, Entschuldigung, also nein, für sie habe ich keine Zeit. Man soll nicht Perlen vor die Säue werfen. Aber Jesus hat gemerkt, die braucht Liebe. Diese missbrauchte Frau, die braucht Liebe und braucht Vergebung. Dir sind deine Sünden vergeben. Du hast viel geliebt, sündige hinfort nicht mehr. Der Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hing, da hätte ja Jesus auch sagen können, all das jetzt Letzte, dass man mich den Verbrechern, den Mördern gleichstellt, rechts und links von mir, wie wenn ich ein Mörder wäre. Nein, Jesus hat diesen Verbrecher sich gleichgestellt, erhoben zu ihm, du wirst mit mir in der Welt Gottes sein, im Paradies. Das ist die Liebe Jesu, die nicht fragt, ob wir liebenswürdig, der Liebe wert sind, sondern ob wir es brauchen. Nicht, ob wir ein Großkapital an Liebe zustehen haben, sondern ob die ewige Welt Gottes voll Erbarmen sieht, wo wir Liebe, rettende Liebe brauchen. So war es bei Jesus. Und das gibt's bis heute. Ich könnte jetzt viele Geschichten in meinem Leben erzählen, wo ich nicht der Liebe würdig war, wo ich erlebt habe, wie Jesus Menschen dazu herumgekriegt hat, Lehrer und Patentanten und Großmütter, dass sie mich trotzdem geliebt haben, in der Kraft Jesu. Und nicht bloß so, du bist zwar nicht wert, dass du jetzt ein Geschenk kriegst, aber weil der Herr Jesus mich dazu fähig gemacht hat, will ich dich doch ein bisschen lieb haben. Nicht so, ist gar nicht geschwätzt worden, aber ich habe es gespürt, dass Jesus durch sie gewirkt hat. Eindrücklich war mir ein bisschen komplizierte Geschichte in Amerika. Ich war im Jahr 55, 56 in Amerika mit einem Stipendium und wir haben immer geschaut, dass wir noch ein bisschen Geld verdienen können. Und wenn es durchs Predigen ist, für eine Predigt irgendwo in einer Auswärtsgemeinde bekam man $20. Das war damals umgerechnet 80 Mark. Unheimlich viel Geld. Und ich habe darauf gedrängt, dass ich predigen darf. Und unser Dekan unserer Hochschule hat gesagt, Rolf, du fängst mit Anfang Februar kommst du dann dran. Gut, also schade. Kurz vor Weihnachten hat er gesagt, also am 22. gell, da in Zanesville. Und ich denke, da ist auch noch am 22. Februar. Das war unglücklicherweise auch ein Sonntag. Nicht bloß am 22. Dezember. Der Dekan hat gemeint, 22. Dezember wollte mir ein Vorrecht geben. Noch am Freitagabend sagt der Rolf, 22. Zanesville. Ich sage, okay, ja, vielen Dank. Machen wir nicht mal die Mühe, in den Kalender hineinzusehen. Zu fragen, ist jetzt oder in 2 Monaten? Und am Montag fragt mich unser Dean Fleck, wie war es gestern in Zanesville? Das ist erst im Februar. Nein, hat er gesagt, im Februar gibt es keinen Sonntag, 22. Guck mal nach. Ich habe mir noch nicht mal die Mühe gemacht, zu checken. Und er hat sich die Mühe gemacht, mir etwas zuzuschanzen. Und ich habe gesehen, wie der Zorn in ihm hochsteigt. Ein Zorn. Ganz Deutschen, die Überheblichen, gell? Und dann hat es in ihm gekämpft und dann hat er gesagt, Ralph, we'll get it together. Wir machen es miteinander. Bringen die Sache in Ordnung. Darfst du mal predigen? Ich rufe den an, entschuldige dich. Es war Liebe Jesu. Da war ich unwürdig. Der hat mich gesagt, gib ab heute, du hast verspielt. Du hättest die Chance gehabt, aber vorbei. Nein, ich bringe es in Ordnung. Du gehst nochmal nach Zanesville, entschuldigst dich auch. Es gibt das, dass die Liebe Jesu in Menschen wirkt. Seitdem weiß ich das. Seit jenem Tag in Amerika, kurz vor Weihnachten. Und jetzt ist mein Gebet, Herr Jesus, mach doch mich bereit. Mach mich verlangen danach, dass du in mir wirken kannst mit deiner Liebe. In unserer Gemeinde ist notwendig, in unserer württembergischen Kirche ist notwendig. Nicht, dass alle Unterschiede zugeschmiert werden, aber dass wir mit Liebe einander begegnen, mit Verständnis. Das war auch Fragen, du sag mal, warum sind jetzt gerade diese Lieder so lieb? Interessiert mich einfach. Du sag mal, warum hast du das neulich in der Diskussion gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. In Liebe, nicht gleich kritisch. Warum hast du das gesagt? Herr, sei mit deiner Liebe in uns. Verändere unser hartes, überhebliches Herz. Bittet, so wird euch gegeben. Nicht bloß, Herr Jesus, schenk mir Liebe, verändere mich. Das ist bei mir schwierig, aber komm doch in mich wohnen. Ich will Wohnung bei euch machen. Mach's doch wahr bei mir. Wir wollen darum beten. Herr Jesus, das hast du uns angeboten und es kommt uns manchmal so unwirklich vor, dass du in uns wohnen kannst, wo wir schon so geprägt sind mit unseren Ecken und Kanten und Eigenheiten und so wie uns die Leute kennen und wie wir meinen, uns selber zu kennen. Es wäre auch ein Wunder, wenn du wirklich zu uns kommen wolltest, ganz mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Mach uns verlangen danach, echt verlangend, dass du zum Ziel bei uns kommst. Dass die empfangene Liebe, die wir empfangen haben, trotz aller Unwürdigkeit nicht eine Sackgasse bleibt, sondern dass durch uns weitergegeben wird. Dass wir Erfahrungen machen, wie du uns Liebe schenken kannst, Fantasie zur Liebe, wie du uns geduldig machen kannst. Und dann lass uns, Herr, wenn es das erste Mal daneben geht, auch im Familienkreis, nicht denken, es ist alles Illusion, sondern dann lass uns erst recht nochmal probieren. vertrauen darauf, dass du es kannst. Amen. Noch ein letztes, bevor der Singkreis wieder singt. Wir freuen uns drauf. VfB hat ja leider wieder verloren. Gell? Und wenn der VfB so elend schlecht spielt, dann erschallt aus der Cannstatter Kurve der Ruf: Üben, üben. An das muss ich immer denken, wenn es in einer unserer schönsten Choräle heißt: Der ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Gell? Mit der Liebe packt es nicht gleich, aber wir üben es mal. Herr Jesus, komm wirklich zu mir. Und er hebt und trägt uns, auch wenn es mal wieder daneben geht. Aber freut sich jedes Mal, wenn er wirklich zum Ziel kommen kann.